Ja, schön bei euch zu sein, dass wir miteinander jetzt auf Gottes Wort hören können. Ich finde es ja schön, alles im Gottesdienst wird musikalisch irgendwie begleitet. Thomas, du kannst auch einfach sitzen bleiben und wenn du das so hörst, was so gesagt wird, dann immer musikalisch noch so ein bisschen begleiten.
Das nächste Mal.
Okay, lasst uns, bevor wir da reinschauen und das miteinander auch hören, einfach nochmal beten, dass Gott uns einfach reden und hören auch segnet. Jesus, danke, Herr, für dein Dasein, Herr, für dein Reden, für dein Wort. Herr, dass wir jetzt mit dir wirklich offene Ohren und offenes Herz haben dürfen. Herr, danke, dass das keine Botschaft ist, die einfach nur an uns vorübergeht, Herr, sondern die uns trifft in unserem Leben, in unserer Biografie. Das schenk uns heute im Reden und im Hören. Amen. Mein Thema heute, ergriffen von Christus. Es wird heute dazu kommen, dass ich nur einen Teil sozusagen weitergeben kann. Wer den zweiten Teil hören will, den lade ich gerne ein, nächste Woche zur Gemeinschaftsstunde nach Klingenthal. Da wird es den zweiten Teil geben mit einer Zusammenfassung dieses ersten Teils, ergriffen von Christus. Ich will einen Vers da oben drüber stellen, der mich immer wieder begleitet, weil er häufig zitiert wird, häufig genannt wird. Da schreibt mal Paulus im Philipperbrief: Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, er wird dieses Werk weiterführen. Bis zu jenem großen Tag wird es zum Abschluss bringen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Die Luther-Übersetzung, ne, wer an euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Bis zum Tag Christi Jesu. Es geht mir heute nicht darum, wie es ist, wenn Jesus in deinem Leben anfängt, Glauben zu bewirken. Es geht mir heute auch nicht darum, wie es sein wird, wenn Christus wiederkommt. Sondern es geht mir um diese Zwischenzeit, in der wir leben. Wie führst du dein Leben? Wie lebst du Ergriffenheit von Gott? Wie führt Christus auch dein Leben durch diese einzelnen Stationen hindurch? Ich habe immer so ein paar Bilder, aber ich will nicht unbedingt diesen grünen Eimer hier im störenden Bild haben, aber ich hole da immer mal was raus. Wie führt Gott dein Leben? Wie führt Jesus dein Leben? Ich habe ein Stück Ton mitgebracht und ich denke, das trifft es so. Wisst ihr, Leben mit Jesus ist eine Formung. Und die geht ein Leben lang. Also wir sind sozusagen Ton in Gottes Händen und er macht aus uns etwas. Er formt. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich jetzt schon in dieser Zeit ein Gefäß wäre, fertig getöpfert, gebrannt, glasiert, vollkommen zum Gebrauch fertig. Es fühlt sich noch nicht ganz so an. Ich bin noch in diesem Formungsprozess. Und ich glaube, ihr auch. Es ist ja in unserem Leben immer so, dass diese Formung, ich lasse es mal einfach liegen, dass diese Formung ja weitergeht. Ich werde mit wichtigen Dingen in meinem Leben nicht einfach fertig. Ich bin seit vielen Jahren verheiratet. Mir würde nicht im Traum einfallen, zu meiner Frau irgendwann zu gehen und zu sagen, pass auf, mit unserer Ehe, wir sind jetzt sozusagen an einem Zielpunkt. Wir sind jetzt so weit, dass man sagen kann, wir haben die wichtigen Dinge in unserem Leben bearbeitet und erledigt. Ab jetzt läuft's. Wird nicht funktionieren. Uns sind wundervolle Kinder geschenkt worden. Es wäre fatal, wenn ich zu meinem Kind gehen würde und sagen würde, du pass auf, ich bin mit dir jetzt fertig. Das wird nicht funktionieren. Selbst dann, wenn mein Kind, wenn ich es erlebe, groß wird, erwachsen wird, ich werde mich doch immer wieder dieser Beziehung stellen. Immer wieder zu schauen, wo ist hier mein Platz? Was habe ich zu sagen? Wo habe ich zu schweigen? Genauso wenig bei meiner Arbeit. Ne? Es würde große Irritierung auslösen, wenn ich jetzt einfach sagen würde, also passt auf, bin ja zuerst für die landeskirchlichen Gemeinschaften hier in der Region da. Wenn ich jetzt sagen würde, passt auf, wir sind mit unserer Gemeindearbeit zu einem Zielpunkt gekommen. Wir können es aufhören. Es wird nicht passieren. Wir bleiben in diesem Formungsprozess. Und genauso fatal wäre es, wenn ich mit meiner Christusbeziehung, die doch Gott in mir angefangen hat, jetzt einfach sagen würde, Jesus, jetzt haben wir's. Nein, ich bin noch nicht fertig. Aber ich bin überzeugt, dass Christus uns miteinander und auch mich selber zu einem Ziel führen wird. Dass Jesus in deinem Leben mit dem Glauben angefangen hat, ist ein Geschenk. Dass du heute früh aufgestanden bist und dass du bekennen konntest, es glaubt noch in mir, ist auch ein Geschenk. Und deswegen lohnt es sich, und das machen wir viel zu wenig, darauf zu schauen, wie leben wir Glauben, wie leben wir diese Ergriffenheit von Christus, auf was kommt es an, immer wieder. Ein Text aus dem Philipperbrief, jetzt habe ich so ein schönes Ding gekriegt, es geht nicht. Doch, Ralf, warst du das jetzt? Okay, also pass auf, ich lege das jetzt dahin, ich versuche es dann noch einmal, wenn das nicht funktioniert, machst du das. Wir hören Worte aus Philipper Kapitel 3, die Verse 12 bis 17 und da wird genau diese Ergriffenheit beschrieben und wie Paulus diesen Weg, diesen Jesusweg benennt. Er schreibt, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte. Weil ich von Christus Jesus ergriffen bin, meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ralf, mach du das mal. Wie viele nun von uns vollkommen sind, du mal nochmal eins zurück. Genau. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Ahmt mit mir Christus nach, Brüder und Schwestern, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Ein kurzer Text, Philipperbrief, und ich will an vier Punkten euch zeigen, was diese Ergriffenheit von Christus am Ende beinhaltet. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Aber vier Punkte, sodass wir die vielleicht auch die Chance haben, ein Stück weiter zu behalten, auch in unserem Herzen, in unserem Sinn. Ein erstes. Ergriffenheit von Jesus Leben, in dem ich jagend bleibe. Also wir finden in diesem Text zwei, dreimal die Formulierung, jagt dem nach. Jagt. Erstmal ist es etwas Entlastendes, dass ein Paulus sagen kann, also passt auf, ich bin mit dieser Ergriffenheit von Christus noch nicht zum Abschluss gekommen. Ich habe es noch nicht mal voll und ganz aufgenommen. Wer den Philipperbrief kennt, schon mal gelesen hat, wird vielleicht wissen, dass es kurz davor einen Vers gibt, wo Paulus sagt, ich möchte die Auferstehung, das Geheimnis des Glaubens erkennen, die Auferstehung und die Leiden und mit Christus so verbunden sein. Und dann schreibt er kurz danach eben diesen Text. Nicht, dass ich schon voll und ganz ergriffen habe. Also ich bin da noch unterwegs. Ich habe das noch nicht ganz gerafft. Und ich merke das so oft auch in meinem Leben, dass ich sage, ich halte Bibelstunden und Predigten und manchmal denke ich, wenn ich auf dem Fahrrad über die Koblenzgrüner Höhe fahre, Jesus, habe ich überhaupt einen Ansatz begriffen, wer du bist? Jagend bleiben, hinterhergehen, ausgerichtet sein. Ich habe keinen Jagdschein, aber ich wurde mal mitgenommen auf Jagd. Ich dachte, jetzt kommt das größte Erlebnis meines Lebens, wenn dann die Knarre angesetzt wird und der Schuss fällt und ich darf daneben sitzen. Es war ein bisschen anders. Ich Ich musste früh 3.30 Uhr aufstehen. Das war schon das Erste. Dann wurde ich mitgenommen. Ich kannte das Waldstück nicht. Es war nee, in meiner Heimat oder auch nicht hier. Und dann stapften wir im Dunkeln sozusagen durch den Wald und setzten uns auf einem Hochstand. 4 Uhr. Und dann haben wir gejagt. Und das Jagen sah so aus, dass wir dort saßen und einfach nur in diese Dunkelheit hinausgestarrt haben. Mein Kumpel saß neben mir. Er machte nicht den Anschein, dass er irgendwas schießen wollte. Er saß einfach da. Und dann habe ich mit in die Dunkelheit hinausgestarrt. Es war kalt. Es wurde langsam dämmerig. Und dieses Feld und der Waldrand, der da vor mir lag, ich dachte dann, da steht was. Da. Da habe ich meine ganzen Konzentrationen aufgewandt, meinen ganzen Jagdinstinkt auf dieses Objekt gerichtet und gewartet, bis es hell wird. Kam leicht ins Zweifeln, weil das, was ich gesehen habe, bewegte sich nicht. Und es war dann auch ein Holunderstrauch. Jagen bleiben. Wisst ihr, wir merken, jagen bedeutet nicht, dass ich jetzt irgendwie aufgeregt daherrenne. Jagend ist eine Fokussierung. Meinen inneren Blick, mein inneres Herz auf etwas auszurichten. Es wäre spannend, ne? Also ich bin damit, wie gesagt, auch nicht fertig. Wie macht ihr das? Wie bleibt ihr jagend? Christus hinterher. Für mich ganz wichtig, und das waren auch meine letzten Predigten, das war so über Paulus und auch seine Bekehrung und was damit zusammenhängt. Wisst ihr, ich wurde bekehrt. Nicht ich habe mich für irgendetwas entschieden und irgendwas in Kraft gesetzt. Für mich war das immer wichtiger, dass dieses Glaubenslicht von Christus her in meinem Herzen aufgegangen ist und dass ich das glauben darf. Was für ein Geschenk. Bei Paulus war das auch so. Und ich glaube, dieses jagend Leben bedeutet wirklich immer, dass ich sage, nee, ich habe irgendwas kapiert oder begriffen und muss irgendwas verteidigen oder so. Nein, ich bin ergriffen worden von Christus. Und ich durfte dazu Ja sagen. Und jetzt kommt halt der nächste Schritt, und das hoffe ich, dass es in unserem Leben immer mehr Raum gewinnt, dass es eben nicht darum geht, Glaube als irgendetwas, was ich in den Händen habe, irgendwie nach außen hin abzuschirmen, sondern wisst ihr, wer Jesus hinterhergeht, wer von ihm ergriffen ist, dem geht es nicht mehr darum, dass der eigene Wille durchgesetzt wird. Wer von Jesus ergriffen wird, dem geht es nicht mehr darum, immer das wieder hochzuholen, wer oder was mich enttäuscht hat oder wo ich nicht zum Zug gekommen bin. Nein, von Christus ergriffen zu sein, von ihm zum Glauben geführt worden zu sein, bedeutet, mein Denken, meine ganze emotionale Welt, meine Entschiedenheit und mein Willen, auch meine Körperlichkeit mit allem, was dazugehört, mein soziales Umfeld, die Beziehungen, in denen du lebst, zu sagen, Jesus, ich will das mit dir und in dir leben. Das, was wir jetzt hier machen, dass wir miteinander auf Gottes Wort hören, dass ihr hoffentlich unter der Woche in irgendeinen Hauskreis geht oder in ein Bibelgesprächskreis, dass ihr auf Arbeit oder in eurer Nachbarschaft Jesus Christus bezeugt, wisst ihr, das ist ja etwas, das macht ihr, weil Christus euch ergriffen hat und nicht, weil ihr das müsst. Jagend bleiben. Die Triebkraft dafür ist, dass Christus dich liebt, dass du ihn liebst. Ein zweiter Punkt: Wie leben wir Ergriffenheit von Christus, indem ich Vergangenes der Nichtbeachtung übergebe? Paulus sagte einen ungeheuerlichen Satz für die ihn schon oft gehört haben, ne, die nutzen sich ab. Aber das nochmal zu vergegenwärtigen, dass er sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Mach das mal. Ich kenne deine Biografie nie, ihr kennt meine auch nicht. Ich verrate euch auch nie alles. Aber lebt das mal. Lebt das mal, dass du sagst, ich vergesse, was da hinten ist. Und jetzt müssen wir mal kurz in die Biografie eines Paulus hineinschauen. Er war in seiner Art zu glauben, in seiner Prägung, in seiner Bildung. Er war ein Perfekter. Der hat uns in Einsatz fürs Reich Gottes vor seiner Bekehrung zu Jesus Christus, hat er uns alle übertroffen. Der hat seinen Lehrer übertroffen. Sein Lehrer hieß Gamaliel. Im Eifer, in dem, was er da wollte, war er allen um Längen voraus. Und er dachte, indem er diese Gemeinde, diese Jesus-Leute zerstört, kaputt macht, hat er gedacht, dass er damit einen Gottesdienst vollbringt. Er war ein Eiferer für den Herrn, ein Verfolger der Christen, aus innerer, fester Überzeugung. Wisst ihr, und durch seinen Dienst, er dachte, es ist Dienst, hat er wahnsinnig viel Menschenleben zerstört. Er hat Familien auseinandergebracht. Er hat Kinder von Eltern getrennt. Und jetzt kommt diese Kraft von Jesus Christus in sein Leben. Und jetzt kann der einfach so sagen, ich vergesse. Wahnsinn. Es ist für mich also hier die größte Botschaft christlichen Glaubens und Ergriffenheit von Christus, dass du in jeder Situation in deinem Leben, egal wie viel Opfer du produziert hast oder wie sehr du Opfer warst, dass du sagen kannst, ich übergebe das, was war, der Vergessenheit. Wir sind als Menschen anders. Ich will das mal ganz kurz deutlich machen. Die öfters mir zuhören, die kennen diese Holzgliederpuppe. Ich brauche sie immer wieder. Und ich mache das jetzt auch mal so rum, dass es in eurer Perspektive richtig ist. Ne? Die westlichen Völker denken ja von links nach rechts. Ne? Deswegen habe ich das so aufgebaut. Menschen wie wir sind immer darauf angelegt, dass wir gucken, wie war die Vergangenheit. Wir legen uns selber fest mit dem Bild, was war in meinem Leben. Was habe ich geschafft, was habe ich nicht geschafft. Und die Problematik ist aber, solange wie das Leben ganz gut funktioniert, kannst du mit deiner Vergangenheit gut umgehen. Wenn aber etwas ins Leben kommt, was schwierig ist, wird diese Vergangenheit zum großen Brocken. So, und jetzt passiert Folgendes. Leben zeichnet sich dadurch aus, dass sich die Vergangenheit deiner Macht entzieht. Du hast keine Macht darüber. Und deswegen wird sie oft so belastend. Und im Größenverhältnis, diese Holzgliederpuppe kann diesem Stein nichts anhaben. Und du kannst deiner Vergangenheit auch nichts anhaben. Es entzieht sich deiner Macht. Und deswegen braucht es diesen Christus in dir, weil der hat nämlich Macht über Vergangenheit und er hat Macht über die Zukunft. Und deswegen wünsche ich mir das von Herzen, dass du selber in deinem Leben sagen kannst, egal was war, okay, ich übergebe das in die Vergessenheit hinein. Christus in deine Hände. Das ist das Wort der Versöhnung. Das ist dieses Wort der Vergebung. Und es ist mir leider immer noch zu viel, auch in meinem Leben, wie viel wir ausgelegt sind auf das, was war. Und dann haben wir Haufen Menschen, auch in unseren Gemeinden, die entweder auf Angriff angelegt sind oder auf Rückzug. Wisst ihr, und der Rückzug, der kommt immer so ganz schön daher. Ne? Ich ziehe mich ein bisschen zurück und ich baue so ein bisschen meine Mauer um mich rum. Wisst ihr, jemand, der sich zurückzieht, greift auch an. Nur mit anderen Mitteln. Viel subtiler. Und ich glaube, wir brauchen das immer mehr, dass diese Jesuskraft in unser Leben hineinkommt, dass wir in der Lage sind, wieder wirklich frei zu atmen, zu sagen, Jesus, aus deiner Vergebung heraus lebe ich mein Leben nach vorn. Stelle ich mich der Gemeinschaft der Jesusleute. Letzten Endes, es ist die Botschaft des Kreuzes, dass Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Deswegen, nimm das an. Das sind oft lange Prozesse. Das hat auch etwas Seelsorgerliches. Zu sagen, nein, ich möchte nicht mehr festgelegt sein auf das, was war. Ich möchte leben, nach vorne leben und diese Gegenwart in Jesus Christus einfach haben. Und wenn diese Ergriffenheit von Jesus dein Leben erreicht, weißt du, dann löst sich auch der Griff um dein Herz. Und dieser Griff um dein Herz ist oft von Wut durchdringt, oft von Enttäuschung. Zeigen wir nie. Ne, machen wir mit uns selber aus, weiß ich. Hier braucht es eine wirkliche Erlösung. Und ich möchte euch noch was zeigen, was mich total begeistert hat, als ich das erste Mal so richtig begriffen habe. Habt ihr gewusst, dass Gott vergisst? Gott ist ein vergessender Gott. In Jesaja und an etlichen anderen Stellen heißt es: Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Gott vergisst. In Bibelstunden, wenn man so Bibelgespräche hält, ne, und mit Leuten, die schon lange dabei sind, da machen Christen Folgendes: Die bauen sich so ihr Konstrukt zusammen. Und wenn es da um Vergebung geht und so, dann läuft es immer darauf hinaus, dass man dann sich dann versucht, das zu erklären. Und da ist dann ein Erklärungsversuch: Also vergeben kann ich, vergessen aber nicht. Gut, verstehe ich. Aber die Frage ist, das wirklich der Endpunkt? Und wenn ich dann begreife, ich kann vielleicht nicht vergessen, aber Gott vergisst. Gott vergisst. Er vergisst das, was in meinem Leben schief lief, meine Vergangenheit. Und wenn dann in der Offenbarung steht, er wird abwischen alle Tränen, dann hat Hans-Peter Reuer mal gesagt, weißt du, dann wirst du mal vor Gott stehen, da laufen dir die Tränen sozusagen noch über die Wangen und du wirst sagen, Jesus, ich habe noch eine Sache, die habe ich noch nicht geklärt, ich muss dir noch was sagen. Und dann holst du gerade Luft und dann wird Jesus sagen, halt, stopp. Kann mich nicht erinnern, habe ich vergessen. Ha. Wisst ihr, das sind Perspektiven, die hier auftauchen. In der Ergriffenheit von Jesus, die begeistern mich. Die will ich leben. Und mich auch daran festhalten. Zutiefst festhalten. Gott vergisst. Ein drittes. Wie lebe ich Ergriffenheit? Indem ich zielorientiert mein Leben lebe. In diesem Text sagt der Paulus: Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel. Also es gibt praktisch ein Ziel und dem jage ich nach. Also er sagt, Ergriffenheit von Christus lebst du nicht vergangenheitszentriert, sondern zukunftsorientiert. So lebst du Christsein. Das bedeutet, das Ziel im Blick, der Siegespreis. Und das Schöne ist, bei dem Siegespreis, von dem hier die Rede ist, den bekommt nicht, ich sag mal, die ersten drei, Gold, Silber, Bronze, nein, den bekommen alle, die laufen. Die laufend bleiben. Vorgestrecktes Ziel. Ich möchte euch gerne ein drittes Bild, dazu brauche ich euch jetzt mal gucken, ob ihr ein bisschen mitmacht. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist das Geburtstagskind noch da oder ist es im Kindergottesdienst? Nicht mehr da? Wie hieß du gleich nochmal? Komm mal her. Zeig dich. Ja. Wer hat einen Geburtstag von euch? Pass auf, ich werfe dir jetzt mal einen Ball hoch und du musst versuchen, den Eimer zu treffen, okay? Fängst du? Darf ich das in eure Kirche? Oder gibt es dann irgendwelche Gespräche, der Herr Gemeinschaftspastor hat? Okay. Da ist er. So, nimm mal den Ball. Und jetzt brauchen wir noch jemanden, wer will noch ein bisschen mitmachen? Gottfried, ich gebe dir mal den Ball. So. Also, der Gedanke war, hast du den Ball gefunden? Ist er wieder eingeschlafen? Nee. Okay, pass auf, wir lassen mal einen Gottfried anfangen. Ne? Du bist dann das Finale. Noch nie. Ich stelle mich jetzt her, halt den Ball fest. Es geht um das vorgestreckte Ziel. Also anvisieren, im Blick haben, werfen, treffen. Ah. Also es war knapp, ne? Es war wirklich knapp. Will noch jemand? Matthias, komm, ich gebe dir nochmal. So, wie hieß du gleich nochmal? Manuel. Hier ist der Eimer. Ich halte ihn fest, ich werde ihn nicht bewegen. Versuch mal. Ah. Knapp. Warum mache ich das? Wir jagen dem nach, dem vorgestreckten Ziel. Ich habe gewusst, also ist es selten, dass jemand trifft. Na? Karl, was hast du vor? Ach so, ich dachte, du willst auch nochmal werfen. Gut. Es hat jetzt niemand getroffen. Aber wisst ihr, was alle drei gemacht haben? Sie haben das Ziel anvisiert. Und darum geht's. Es geht nicht darum, dass in deinem Leben alles ein Treffer wird. Ne? Und dass es sozusagen perfekt wird. Aber es geht darum, dass du wirklich konzentriert und fokussiert bist in deinem Leben. Wo willst du hin? Was ist dein Ziel? Wie willst du mit Jesus unterwegs sein? Wer darf in dein Leben hineinreden? Gottfried hätte ja auch sagen können, der Eimer interessiert mich nicht, ich schmeiß ihn zum Ralf. Hat er nie gemacht, weil er wusste, hier ist das Ziel. Und deswegen muss die Frage sein, wenn wir dem vorgestreckten Ziel, dass Christus wiederkommt, dass ich bei ihm bin, mit ihm zusammen bin, wenn ich das im Fokus haben will, dann müssen wir darüber nachdenken, was ist dein Lebensziel? Was ist deine tiefste innere Motivation, frühmorgens aufzustehen, dein Leben zu leben? Und es ist mir leider, alles, was wir an Modelle haben und die jetzt so langsam zerbröseln, das ist mir auch ein bisschen zu wenig. Wisst ihr, wie viele Menschen wollen einfach ein erfülltes Leben haben? Wie viele Menschen geben alles für ihre Kinder, müssen erfolgreiche Kinder werden, ne? Und so. Wie viele wünschen sich, ich sage mal, auch dort, wo sie dann auch krank sind und wo es Schwierigkeiten gibt, einfach nur, dass Gott alles wegnimmt und dass dann mein altes Leben wieder geht. Habe mich jetzt mit meinem Nachbar unterhalten, der ärgert sich ein bisschen, ne, weil jetzt der Flug auf die Malediven schon 5.000 Euro kostet. Sage ich, mein lieber Freund, ärgere ich mich nicht mit. Ich fahre zu meinen Schwiegereltern, es kostet nichts. Wisst ihr, das sind so die verschiedenen Lebensziele, die Menschen haben können. Ich bitte dich von Herzen, dass uns da der Blick geschärft wird, dass wir auch sagen, es geht nicht darum, ne, dass wir jetzt einfach nur unseren Lebensstandard halten und schön weiterleben. Es geht darum, dass wir ans Ziel kommen. Es geht darum, dass wir bei Christus bleiben. Menschen, die diese Ergriffenheit leben, die Jesus hinterhergehen, weißt du, die stehen auch mit beiden Füßen im Leben. Die nehmen die Zeit auch an und verteufeln sie nicht. Sie sagen, ja, die Zeit ist, wie sie ist. Ich lebe da drin, mein Christsein. Aus der Glaubensprägung, aus der ich komme, gibt es einen schönen Spruch, den ich jetzt zu den Akten gelegt habe. Da heißt es immer mal, wir stehen mit einem Fuß auf der Erde und mit einem schon im Himmel. Finde ich fatal. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, wer mit einem Bein im Himmel steht und mit dem anderen Fuß auf der Erde, der ist nirgendwo ganz. Es geht um was anderes. Es geht darum, mit beiden Füßen wirklich hier zu sein. Paulus schreibt, schickt euch in die Zeit. Aber die Frage ist, auf was bin ich ausgerichtet? Wo geht das Ziel hin? Orientiertheit. Und da sage ich, das will ich mit Christus leben. Christus soll mein Ziel sein. Und wenn ich mal kein Geld habe, in den Urlaub zu fahren, und wenn meine Kinder dann auch mal eine 4 in Mathe haben und kein Abitur machen, dann ist es in Ordnung. Gott ist immer noch Gott. Also, zielorientiert mein Leben führen. Ein viertes und letztes, indem ich Vorbilder habe und Vorbild bin. Paulus schreibt hier, lasst uns unser Leben so führen, nachjagend, vergangenheitsübergebend, zielorientiert. Und jetzt sagt er etwas, wenn das jemand machen würde, irgendein Pfarrer oder ein Pastor. Ne? Paulus sagt dann, es gibt doch ein Vorbild dafür, das bin ich. Stark, gell? Also stellt euch das mal vor. Ihr habt Verkündiger, die sagen, passt auf, ihr müsst es einfach so machen wie ich und dann wird es. Eine deutsche Bevölkerung könnte damit schwer umgehen. Aber wir erleben hier etwas, das etwas zutiefst Wichtiges ist. Und zwar zu einer gesunden biblischen Lehre. Das heißt, dass mir jemand Gottes Wort erklärt, dass mir jemand die Zusammenhänge gibt, dass mir jemand den Kontext aufschließt, ne, von Gottes Wort und meinem Leben. Das ist das eine. Aber wisst ihr, was dazu kommt? Das Vorbild. Leben gelingt dort, wo ich einen Bezug habe zu Gottes Wort und gleichzeitig Menschen habe, an denen ich es auch sehen kann, wie die das leben. Und wenn die zwei Dinge zusammenkommen, dann wird es, ich will nicht sagen perfekt, aber es geht einen guten Weg. Ich würde mich nie hinstellen und sagen, das Vorbild bin ich. Aber dass es Vorbilder braucht, ist wichtig. Und das bedeutet jetzt, du bist Vorbild, ob du es willst oder nicht. Und das, was du lebst, hat Bedeutung für alle. Kurzen Exkurs, einen kurzen Einschub. Gemeinde Jesu Christi ist Leib Christi. Wir gehören alle zusammen. Ob du den auf der anderen Bankreihe leiden kannst oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn der an Jesus Christus glaubt, gehört er zu dir. Du bist Teil des Leibes. Und jetzt ist das, was du praktisch lebst, hat Bedeutung für alle. Das ist wirklich spannend. So wie du deine Ehe lebst, so wie du mit deinen Kindern umgehst, so wie du über deine Nachbarn redest, so wie du auch deine ganze Ethik und Moral aufbaust, hat nicht nur Bedeutung für dich, hat Bedeutung für alle. Für alle, die Jesus Christus hinterhergehen. Deswegen ist der Spruch, den ich oft höre, das ist meine Sache, für einen Christen schlicht und ergreifend falsch. Der Spruch, das ist meine Sache und meine Entscheidung, wie ich das lebe, gibt es für ein Kind Gottes nicht, weil du immer Teil des Ganzen bist. Und deswegen die Frage, willst du mit deinem ganzen Leben diese Ergriffenheit von Jesus so leben, dass du Nachahmer bist? Ich habe mal in einem Seminar einen schönen Spruch gehört, da lässt mich nie wieder los. Wo kommen Menschen hin, wenn sie dich zum Vorbild nehmen? Können wir kurz überlegen. Wo kommen Menschen hin, wenn sie dich zum Vorbild nehmen? Es ist eines für mich der schönsten Merkmale eines Jesuslebens. Ich habe Menschen, von denen ich lernen kann, wie das geht. Und gleichzeitig, und das ist für mich auch mit einer der schönsten Glaubenserlebnisse, ich habe Menschen, die sich an mir orientieren. Riesenverantwortung, aber auch Riesensegen. Ich hatte einen Gemeindeleiter in Kindheitstagen, da war ich 10, 11, 12 Jahre alt. Der hat, wenn dann so, ne, so ein Gemeinschaftspastor, früher hatten die alle noch Krawatte dran und so, ich nicht mehr. Wenn die dann kamen, dann wollten die immer gerne, dass das jemand anders einen Bibeltext liest. Der hat es immer den Kindern und Jugendlichen gegeben. Ne, unser Gemeindeleiter hat es selber machen können. Hat gesagt, hey, willst du mal lesen? Der hat es nie gemacht, weil er nicht lesen konnte. Der hatte was Größeres im Sinn. Der hatte im Sinn, dass da sozusagen ein aktives Glaubensleben gelebt wird. Ein Dienstleben. Diese Person ist heute weit über 70, ist mir ein Riesenvorbild. Und wie genial ist es, wenn ich im Kleinen erleben darf, dass gerade dort, ne, das sind wir fast 10 Jahre hier, wo aus Kindern Jugendliche werden, wenn die anfangen, eigenständig zu glauben, Fragen zu stellen, Verantwortung zu übernehmen, wenn man merkt, okay, die übernehmen hier etwas von dem, was vorgelebt wurde. Hey, schön, wunderbar. Deswegen will ich diese Predigt ein ganzes Stück so abschließen mit einer Frage. Und ich bitte euch, dass ihr mal darüber mal kurz ins Gespräch kommt. Die Frage ist folgende: Wer war und ist für dich Glaubensvorbild? Warum? Warum war das so? Und dann vielleicht auch mal die Frage stellen, was macht denn diese Person aus? Ich lasse euch mit dieser Frage mal 2, 3 Minuten alleine. Denkt mal nach. Sagt das mal eurer Nebenperson, diejenigen, die alleine sitzen, die können ein bisschen zusammenrücken. Es ist immer gut, wenn man ins Gespräch kommt. Und dann binde ich den Sack noch zu. Es wäre vielleicht, muss ich jetzt abwürgen, das ist ein bisschen gemein. Es wäre auch eine schöne Frage, es gibt ja noch Essen hinterher. Da muss man nicht über das Wetter reden, man kann auch mal über solche Dinge reden. Das ist manchmal weit sinnvoller. Ein letzter Punkt noch und dann setzen wir einen Doppelpunkt. Wirklich an dich die Frage, willst du mit deinem Glauben, mit deiner Jesusgeschichte Vorbild sein für andere, ja oder nein? Das hat eine Bedeutung für dich. Und auf der anderen Seite, willst du das immer wieder auch annehmen, dass du sagst, ich möchte auch von anderen Leuten abschauen, was sie im Glauben leben, davon lernen. Ein schlauer Mann hat mal gesagt, man kann auch vom Negativbeispiel was lernen. Das geht auch. Es geht bei dem Thema Vorbild nie um Abhängigkeit. Und es geht auch nie darum, dass jemand anderes mir überlegen wäre oder dass ich anderen überlegen wäre. Manchmal fühlt sich das so an und manchmal lebt man das so. Vor allen Dingen die Menschen, die immer vorne dran standen, immer was zu sagen hatten, die haben dann immer was zu sagen und die fühlen sich dann manchmal so ein bisschen in einer Überlegenheitssituation. Ist Quatsch, das muss aus dem Herzen raus. Das Thema von Glaubensvorbild ist letzten Endes nur die Frage, möchte ich einen Glauben leben, der andere prägt. Ergriffenheit leben. Die vier Punkte, in denen du jagend bleibst, die Vergangenheit der Nichtbeachtung übergibst, in dem du zielorientiert lebst und in dem du dieses Vorbild sein und Vorbild haben in deine Biografie, in deine Glaubensbiografie integrierst. Dazu helfe uns Jesus Christus, führe und leite uns in diesen Gedanken. Ja, und bleib einfach bei uns. Amen.